Sehr verehrten Vorsitzenden, sehr verehrte Festgäste, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, im Namen des Präsidiums, und Sie haben ja hier mit Frau Professor Volz-Platzer die Vizepräsidentin der Gesellschaft der Ärzte auch als Moderatorin und als Mitglied der Landsteiner Gesellschaft hier ein Festabend, ein Festakt zu Ehren eines Wissenschaftlers, der einer der wenigen Nobelpreisträger aus unserem Land ist und der eine enge Verbundenheit mit der Gesellschaft der Ärzte auch aufweist.
Wir von der Karl-Landsteiner Gesellschaft, uns gibt es noch nicht so lange, also weder 180 Jahre noch 125 Jahre, etwas mehr als 10 Jahre. Aber eines verbindet uns mit Karl Landsteiner, außer der Name, das ist, dass wir, so wie er versucht haben, möglichst unkompliziert und einfach die essentiellen Dinge zusammenzubringen und auf den Punkt zu bringen und halt möglichst unkompliziert hier Zusammenhänge zu beschreiben.
Nun komme ich endlich zur Pathologie bzw. zur pathologischen Anatomie. Und 1897 ist Karl Landsteiner dann in das Pathologische Anatomische Institut der Universität Wien unter Anton Weichselbaum zuerst als Aspirant und nach einem eingetreten und nach einem Jahr war er dann unbesoldeter Assistent und kurze Zeit später besoldeter Assistent in diesem Institut. Er scheint sich am Anfang nicht sehr wohl gefühlt zu haben in diesem Institut, denn bereits 2 Jahre später hat er sich um die Prosektur in Dresden beworben, allerdings erfolgreich, ich würde sagen, zum Glück. Ich zeige Ihnen hier die beiden Publikationen, die also letzten Endes dann die Bedeutung haben, eben für die Beschreibung der Blutgruppen aus dem Jahr 1901. Sie sind zum Teil erschienen, die erste ist im Zentralblatt erschienen, zur Kenntnis der antifermentativen, lytischen und agglutinierenden Wirkungen des Blutserums und der Lymphe. Und dann, wie wir bereits gehört haben, die zweite Publikation über Agglutinationserscheinungen normalmenschlichen Blutes in der Wiener Klinischen Wochenschrift. Sie sehen hier dem Organ der KK, Gesellschaft der Ärzte in Wien.
Können auch die Immunologen mit Fug und Recht sagen, Landsteiner war einer der ihren, weil er eben so ein unglaubliches Multitalent war. Und wenn man so sich die Pioniere der österreichischen Immunologie anschaut, Karl Landsteiner, Clemens Freier von Pierquet und Michael Eisler Terramare, dann ist schon die Größenordnung der Bilder eine richtige. Karl Landsteiner war eine absolute Ausnahmeerscheinung und wird es auch, wenn man sich so quasi 100 Jahre oder 150 Jahre Life Sciences und Immunologie in Österreich anschaut, noch lange bleiben.
Das nächste Beispiel möchte ich Ihnen eine klinische Applikation zeigen und vielleicht die Verschränkung von Grundlagen auf Wissenschaft und eben der Angewandten, wie unseres ist. Und zwar ist es eine wunderschöne Geschichte, die aus Australien stammt, von Jim McCluskey. Und da geht es darum, dass das Abacavir ein HIV-Therapeutikum ist. Es ist ein Nukleosid-Analoges und es hat das interessante Phänomen, dass abgesehen davon, dass es HIV bekämpft, auch in 5-8% der Patienten eine Hypersensitivitätsreaktion, die lebensbedrohlich ist, auslöst. Und dass diese Hypersensitivität sehr stark mit B5701, einem HLA-Allel, wieder assoziiert ist. Und diese Assoziationen sind immer nette Beobachtungen, aber es ist kein Beweis. Und in diesem Fall ist eben der Beweis aber gelungen.
Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie ich sinnvoll sparen kann. Was hat das gebracht? Auf der einen Seite, eine Thrombose wird nicht mehr in Kauf genommen. Das heißt, derzeit ist der Status, besonders auf der internen Seite, möglichst dünnflüssiges Blut zu haben, was natürlich dem Chirurgen und dem Intensivmediziner ein bisschen widerspricht. Weil gesagt wird, eine Thrombose ist viel gefährlicher als eine Blutung. Und das stimmt auch, bis auf Einzelfälle. An einer Thrombose, da habe ich 3, 4, 4,5 Stunden Zeit, sie zu beseitigen, wenn sie in einem Engstrombahn ist. An einer Blutung verstirbt man nicht so schnell. Und ich kann auch fast in jedem Krankenhaus eine Blutkonserve anhängen, eine Gerinnungssubstitution machen. Thrombolyse, Thrombektomien und so weiter gibt es nur in ganz wenigen Spezialkliniken. Je knapper ich einen Patienten führe, desto kritischer wird es, wenn er dann zu bluten anfängt. Also desto früher muss ich ihm dann natürlich gerinnungsmäßig und blutmäßig unterstützen. Es werden immer mehr Leute antikoaguliert. Die große Zeit der Thorax, was sehr viel gebracht hat, weil sich jetzt auch viele Kollegen, die früher sich nicht mit Gerinnung beschäftigt haben, sich auf einmal mit Gerinnung beschäftigen müssen, weil diese Medikamente so Anklang gefunden haben. Ich habe auch viel mehr Indikationen, um Blutverdünner zu geben. Und wir werden auch immer älter und wir werden auch eben leben länger und zum Teil auch sehr gut länger. Aber wir haben natürlich die Gefahr, dass je dünner ich das Blut mache, desto eher ist die Möglichkeit, dass eine Blutung, ob das jetzt eine gastrointestinale Blutung ist, ob das nach einem Sturz, einem Schenkelhals oder so weiter ist, dass natürlich dann die Blutung wesentlich gefährlicher ist und größer, als wenn der Patient dieses Medikament nicht genommen hätte. Aber vielleicht wäre er früher an einer Thrombose verstorben.
Brauchen es alle andere Maßnahmen niemals, das wird kaum bluten. Ein Chirurg, der sich mitten durch einen Tumor wühlt, brauchen Sie diese Maßnahmen auch nicht. Es wird immer bluten. Also Sie brauchen jemanden, der ganz differenziert mit dem operativen Prozedere umgeht. Behandle diffuse Blutungen adäquat und da bin ich auch der Meinung, da ist adäquates Gerinnungsregime der Schlüssel zum Erfolg. Bei der Transfusion haben wir im letzten Vortrag gehört, es besteht die Gefahr der Untertransfusion. Ich werde Ihnen im Folgenden gleich erklären, ich glaube, davon sind wir noch weit weg, weil die Guidelines, die existieren, werden in aller Regel nicht befolgt, auch wenn man das auf den ersten Blick glauben würde. Und wir haben bei der Transfusion immer das Problem, dass wir den Action Bias unterliegen und ich werde Ihnen ganz zum Schluss erklären, was der Action Bias eigentlich ist. Diese drei Antworten machen im Prinzip die drei Säulen des Patient Blood Managements aus. So wie sie hier aufgeschrieben sind, man kann sie so noch zusammenfassen. Das ist die erste Publikation, in der die drei Säulen tatsächlich so mit den Farben, wie sie da sind, veröffentlicht worden sind. Das war im Jahr 2011 von Axel Hoffmann, der dann nach mir sprechen wird. Da steht im Prinzip drin, was man machen darf. Was ich persönlich ein bisschen unglücklich finde, und da bin ich der Meinung von Dr. Perger, die Säulen werden für die spezielle Indikation in prä-, intra- und postoperative Phase unterteilt. Es ist aber durchaus so, dass die natürlich für internistische Patienten genauso gelten.
Man müsste also sagen, PBM ist ein No-Brainer und wir müssten doch eigentlich aufgrund der Evidenz und aufgrund der ökonomischen Argumentation ganz klar sehen, und hier sind wir wieder bei unserem Konzept der Wirtschaftlichkeit, dass PBM in diesen Quadranten sitzt. Wir haben einen besseren Outcome für weniger Geld. Und das ist eine Situation, die wir brauchen in Volkswirtschaften, bei denen die Ausgaben für Gesundheit gemessen am Nationalprodukt gegen 17% tendieren. Wir haben bereits 2012 im BJA geschrieben, PBM, a win-win, a wake-up call. Es gewinnen alle, bis auf eine Industrie, die sich natürlich re-engineeren muss. Und wir haben heute eindrücklich gesehen in einem der Vorträge, was die Immunologie und Immuntherapie alles zu leisten vermag. Und wahrscheinlich ist dort die Zukunft. Aber sicher nicht mehr im Bloodbanking, wie wir es die letzten 70 Jahre gesehen haben. Nature hat diesen Impuls aufgegriffen und das ist nicht der Originaltitel. Der Originaltitel heißt Save Blood, Save Lives. Und was Sie hier unten sehen, Transfusions are one of the most obvious treatments in modern medicine at a cost of billions of dollars. Researchers are working out of how to cut back.